Willkommen zum Social Marketing Nerds Podcast, der Show, in der wir Marketing auf Facebook, Insta und Co. bis ins Detail diskutieren. Wir haben den heißesten Facebook-Ads-Scheiß und die alten Tricks, um kostenlos viral zu gehen. Mit dieser Radiostimme lassen wir keine Themen offen. Wir versuchen für euch, das Maximum an Insights und Knowledge Bombs herauszuholen. Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Wir haben heute einen sehr spannenden Gast. Er ist ausgebildeter Informatiker, Unternehmensberater, Bilanzexperte, Hochschuldozent, ist auch noch angehender Rechtsanwalt, hat viel Erfahrung in der Touristikbranche, war dann auch noch Chief Traffic Inspector bei einer Crowdfunding-Plattform. Tom Thaler, herzlich willkommen.
Ja, hallihallo aus Österreich.
Ja, was machst du denn jetzt wirklich von den ganzen Themen?
Ja, das ist so eine Sache, die ich mich selbst manchmal frage, wenn der Tag halt irgendwie zu früh endet. In der Regel beschäftige ich mich größtenteils mit Facebook-Anzeigen. Ja. Das Jus-Studium ist ein Privatvergnügen von mir, was mich halt sehr interessiert. Und die Branchen sind eigentlich unterschiedlich. Also ich habe schon Wurzeln im Tourismus und habe nach wie vor sehr große touristische Kampagnen. Aber mittlerweile ist eigentlich alles an Branchen dabei. Spannenderweise sogar fast die Hälfte mittlerweile B2B-Produkte, ja, wo man immer glaubt, die gehen auf Facebook gar nicht.
Ah, okay, krass. Wir haben dich ja zum ersten Mal entdeckt auf der All Facebook. 2015 war das, glaube ich, mit deinem Vortrag mit dem Supertitel Geld verdienen mit Facebook. Ist das möglich? Fand ich einen sehr coolen Artikel, gerade zu der damaligen Zeit. Als noch nicht so vielen Menschen bekannt war, wie man mit Facebook wirklich Geld verdienen kann oder wirklich Kampagnen langfristig aussteuern kann, die sich auch wirklich rechnen. Hat sich ja seitdem viel getan, aber du warst mit einer der Ersten, die das Thema hier in Deutschland überhaupt mal in der breiten Öffentlichkeit so ein bisschen erklärt hat und so ein bisschen gezeigt hat. Also ich fand den Vortrag damals echt cool. Jetzt ist es aber so, dass irgendwie du seitdem nicht mehr auf der All-Facebook vortrittst. Was ist da passiert?
Naja, wie die meisten Geschichten im Leben hat auch diese natürlich eine gute und eine eher schlechte Seite. Die gute Seite, der Vortrag hat damals wirklich reingehaut, weil ich in Europa einer der ersten war, die ein Black-Hat-Thema auf die große Bühne gebracht haben. Ja? Also das waren so Themen, die früher halt nur in geheimen Foren so unter der Hand diskutiert worden sind. Und ich habe irgendwie gedacht, das ist Sachen, die eh viele Leute machen. Ich war ja da damals nicht der Einzige. Kam ruhig auch mal auf einer großen Bühne vor einem großen Publikum. Gar nicht als Anleitung, so müsst ihr das machen, sondern eher als Information. Seid euch im Klaren, so arbeiten halt nicht alle, aber einige eurer Mitbewerber. Und wundert euch nicht, wenn die halt euren CPC dramatisch wegboxen können. Ja. Ja. Das war sehr spannend, das Feedback war sehr, sehr positiv von den Leuten, eigentlich nur positiv. Weniger positiv haben das aus verständlichen Gründen die damals auch anwesenden Facebook-Verantwortlichen gesehen, die das natürlich nicht so lustig fanden und wirklich not amused waren. Naja, und da seitdem bin ich halt jetzt nicht mehr auf der All-Facebook-Marketing-Konferenz. Aber was nicht ist, kann sicher noch werden. Also ich glaube, dass wenn ich Jens und Philipp ein gutes Thema schicke, dass ich dort schon noch einmal auf die Bühne kommen kann. Ja. Vielleicht ist das Thema Vertrieb über Facebook für mehr Leute interessant als vielleicht noch vor 2 Jahren. Ja, weil das Thema so Marken und Influencer, das haben wir eh alle schon 100-mal gehört und gesehen. Das Thema Verkauf, also wie vertreibe ich Produkte und Dienstleistungen über Facebook, da wollen halt die meisten nicht die Hosen runterlassen. Und ein Vortrag ohne Zahlen, der bringt halt nichts. Ja? Also ich kann dir jetzt 100-mal sagen, ich habe eine ganz tolle Kampagne geschaltet. Genau. Ich habe 1000 Produkte verkauft und wenn ich dir nicht verrate, wie viel Geld ich dafür ausgegeben habe, dann nutzt du die Informationen in Wahrheit gar nichts.
Ja. Das ist immer ein schmaler Grat, also sehe ich ganz genauso. Man muss halt irgendwie Zahlen zeigen, aber man darf eben auch nicht zu sehr, weiß ich nicht, also es kommt dann immer manchmal auch mit angeben oder angegeben rüber, das ist immer, glaube ich, ein schmaler Grat, aber wenn du gar keine Zahlen zeigst, dann weiß man halt nicht, wie glaubwürdig das Ganze immer ist und das ist, glaube ich, immer ein schmaler Grat, das kenne ich sehr gut. Aber wir haben ja bei einem Vortrag
Konferenz in Köln sehr gut gesehen, dass man durchaus auch mit Klartext das Publikum nicht nur interessiert, sondern absolut begeistern kann. Ja.
Und du hast ja jetzt in deinem Vortrag damals auf der Facebook, den kann man übrigens auch bei Slideshare noch sich angucken, so ein bisschen gezeigt, wie du, weil du bist ja auch irgendwie Informatiker, zur damaligen Zeit sehr viel über die Facebook-API eingebucht hast, die Kampagnen. Mhm. Also gar nicht unbedingt über den Werbeanzeigenmanager oder den Power Editor, sondern halt direkt über die API, über eine Schnittstelle, die du da eben selber programmiert hast. Ja. Machst du das heute auch noch?
Ja, absolut. Es ist speziell bei Mutationen, sprich bei Werbeanzeigen, Variationen, jetzt vor allem lokalisiert. Stell dir vor, du möchtest eine Werbung schalten für ein Produkt im Supermarkt, ja, egal was auch immer, irgendein Trink oder einen Schokoriegel oder sowas, und möchtest jetzt eine Werbung schalten, die in 1800 geolokalisierten Supermärkten geschalten wird. Ne? Da steht dann halt quasi, kaufe den Schokoriegel XY, nimm jetzt 2, zahl 1 oder so irgendwas, halt ein klassisches Supermarktangebot. Jetzt verfügbar bei deinem Aldi in der so und so Straße in Grammat-Neusiedl. Ne? Ja. Und da sehen dann alle Leute in Grammat-Neusiedl plus Umgebung. Um sowas zu realisieren, brauchst du entweder einige Praktikanten, die viel Zeit haben und sehr genau sind, oder du hast das halt mit einem Skript, das automatisiert erstellt und auch hochlädt, weil ab einer gewissen Anzahl geht das gar nicht mehr mit der Hand und die Fehlerquote ist einfach viel zu hoch. Also wenn ich 1800 AdSets anlege, ist allein die statistische Chance, dass ich mich irgendwo vertippe, wahrscheinlich annähernd 100%. Ja. Und das geht dann nur automatisiert und genau das Gleiche mit dem Reporting auch. Also ich mache auch den umgekehrten Weg, ich lese die Daten aus und kann mich ja rein aus Kapazitätsgründen nicht um alle AdSets kümmern, sondern in Wahrheit schaue ich ja nur auf die schlecht laufenden. Ja, die innerhalb der eingestellten Performance-Parametern sich bewegen, die brauche ich nicht angreifen. Das würde ja viel zu lange dauern, das zahlt ja auch kein Kunde. Ich muss mich in Wahrheit um die 5-10% kümmern, die nicht gut laufen, dass die halt auch innerhalb der Parameter kommen. Bei allen gelingt das in der Regel nicht, aber beim Großteil der AdSets, die sollten halt schon innerhalb der gewünschten Parameter des Kunden funktionieren.
Ja, cool. Also nochmal der Hinweis, wir werden es auch in die Shownotes packen. Zu dem damaligen Vortrag gibt es eine ganz coole Slideshare von Tom und da sind auch noch ein paar Anleitungen drin, wie man, wenn man gerade über die API starten will, wie man da loslegen kann. Also da hat er aber sehr
gute Tipps gegeben. Damals hat er sogar so ein PHP-Skript reingeschrieben, so ein ganz ich meine, ein bisschen programmieren muss man schon können, also als absoluter Laie wird das schwer. Aber wenn man ein bisschen PHP programmieren kann, so schwer ist es nicht, kommt man mit diesem Skript, das passt man sich halt dann auf seine Wünsche an, aber da ist schon mal das Grobe, wie verknüpft man sich, wie holt man ein Token, wie funktioniert das grundsätzlich. Und da muss man halt ein bisschen experimentieren und das halt für seine Wünsche und Erfordernisse anpassen, dass halt die Zahlen rauskommen, die man braucht. Ja, bei meinem Kampagnensteuern habe ich auch schon bei meinen Kollegen gesehen, da gibt es nicht die eine ultimative Kennzahl, sondern da hat jeder so seine speziellen Lieblingskennzahlen, die er sich anschaut.
Ja. Ja, genau so sieht es aus. Und heute wollen wir ein bisschen über deine Sichtweisen oder deine Herangehensweisen auch sprechen. Und heute geht es speziell um das Gesamtthema Targeting eigentlich. Und so ein bisschen einladend jetzt erstmal die Frage, ja, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den verschiedenen Targeting-Möglichkeiten oder welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es denn überhaupt?
Ja, also grundsätzlich hast du drei verschiedene. Du kannst das klassische Interessentargeting von Facebook verwenden und das soziodemografische, also von Alter, Geschlecht und diese üblichen Sachen. Ja. Die Interessen bastelt Facebook nach Gutdünken. Also ich und auch sonst niemand hat bis jetzt irgendeine Art von Algorithmus herausgefunden, was in das Interessentargeting reinkommt und was nicht. Hängt nicht an der Größe der Seite. Also ich habe Seiten mit 500.000, 600.000 Fans, die nicht im Interessentargeting drinnen sind, und andere gesehen mit 30.000 Fans, die sehr wohl drinnen ist. Es hängt auch nicht mit dem Engagement zusammen. Also wie das von Facebook gemacht wird, weiß ich nicht. Also ich habe nicht einmal eine Idee. Ich glaube, das ist schlussendlich irgendwie auch ein bisschen Zufall, wenn Facebook der Meinung ist, das ist ein Interesse, das viele Leute adressieren wollen, dann werden sie es reingeben. Ja. Aber was genau? Das ist die eine Variante, die gab es immer schon, die wird auch von Facebook sukzessive ausgebaut. Dann hast du aus meiner Sicht den Bereich Custom Audiences eigentlich zwei gespalten. Du hast auf der einen Seite die Custom Audiences, die du direkt aus Facebook erzeugen kannst. Ja, das sind vor allem die Most Engaged User und Videoaufrufe und solche Dinge. Ja, das gibt es jetzt auch schon eine Zeit lang. Dann gibt es die Custom Audiences basierend auf externen Daten, ja, in der Regel Telefonnummer, E-Mail-Adresse, die halt aus verschiedenen Datenquellen bestückt werden können. Und der dritte große Block sind diese Lookalike Audiences, wo der Facebook-Algorithmus basierend auf einem Datenbestand, den du zur Verfügung stellst, ähnliche User, wo der Facebook der Meinung ist, die agieren ähnlich, als Zielgruppe baut. Das sind so die im Großen und Ganzen die drei großen Unterschiede. Ich meine, es gibt dann noch viele Details, die App-Nutzung und diese ganzen Sachen oder Veranstaltungszusagen, diese Dinge. Aber so im Großen und Ganzen sind es diese drei Blöcke, die du verwenden kannst.
Aber der Unterschied dann zwischen Custom und Lookalike ist ja dann hauptsächlich bei Custom Audience habe ich eine gewisse Audience und spreche, wahrscheinlich habe ich die aus irgendeiner anderen Quelle und spreche die Leute wieder erneut an, während man bei einer Lookalike Audience eigentlich immer eben von neuen Leuten ausgeht.
Korrekt, ja. Ne? Also es ist genau. Der Begriff Retargeting ist eher vom Webpixel bekannt. Grundsätzlich ist alles, was das ist. Weil auch wenn ich quasi einen Newsletter-Datenbestand hochlade, ist das auch eine technische Art von Retargeting. Ja.
Genau.
Durch eine Lookalike verbreite ich halt, in Österreich sagen wir, den eigenen Sud. Und wenn du deine eigene Suppe quasi ein bisschen nach außen bringen willst, dann gehen diese Lookalikes richtig gut.
Ja, cool. Dann fangen wir mal an. Also Interest-Targeting. Du bist ja gerade schon ein bisschen drauf eingegangen. Verwendest du das häufig im Targeting?
Ich muss jetzt ehrlich zugeben, relativ selten. Weil ich es grundsätzlich schlecht finde, nur die Performance-Ergebnisse sind signifikant schlechter als die von den anderen Bereichen. Ja, und das ist jetzt egal, welche Branche, weil ich höre immer wieder, nein, in meiner Branche geht das nicht und so. Das ist alles, das ist Humbug im Prinzip. Das sagen Leute, die einfach den großen Blick nicht haben. Ne? Wenn ich jetzt quasi nur mein eigenes Unternehmen kenne, tue ich mir natürlich ein bisschen schwer, die Benchmarks zu erklären. Ja? Klassisches Beispiel, du baust eine Link-Ad und generierst dann durch einen CPC von 80 Cent. Das alleine, diese Information ist jetzt noch weder gut noch schlecht. Ja? Da muss ich mal grundsätzlich wissen, ja, wo ist denn der Benchmark? Wie viel schaffen denn andere in dieser Zielgruppe? Ja? Weil wenn du targetest, spaßbegeisterte Jugendliche mit 16 Jahren, ja, dann bin ich meinem CPC von 80 Cent ja weit jenseits des Möglichen. Da reden wir von 1-3 Cent. Wenn ich targeten möchte, die wohlsituierten Männer und Frauen jenseits der 45, die sich eine goldene Rolex leisten können, ja, da wäre ich mit 3 Cent CPC wahrscheinlich nicht durchkommen. Ja.
Vor allem, wenn du den anderen Rolex anbietest.
Targeting relativ selten. Das würde ich auch nur Leuten empfehlen, die keinen Datenbestand haben. Das heißt, das wäre jetzt zum Beispiel ein Unternehmen, das überhaupt noch nicht aktiv war auf Facebook, die einfach nichts haben, die auch kein Newsletter haben, kein ERP-System, die nichts an Daten haben und auch nichts zukaufen wollen, weil die Variante habe ich natürlich auch immer. Naja, denen bleibt natürlich dann nichts anderes übrig. Ja.
Okay, genau, also wir sehen das auch ähnlich. Interest-Targeting ist gerade am Anfang sehr, sehr hilfreich und kann sehr, sehr gut funktionieren, um halt reinzukommen, um dann eben aber die Daten zu sammeln, um dann eben Custom Audiences auf diverser Basen zu erstellen und dann eben mit Lookalike Audiences und so weiter die Anzeigen dann auf einem höheres Niveau einfach zu skalieren.
Ich habe festgestellt, beim Interest-Targeting ist die Wahl des Sujets und des Textes deutlich wichtiger als bei den Custom Audiences. Ja. Also vereinfacht gesagt, mit einer guten Zielgruppe ist das Sujet natürlich auch wichtig, das ist klar, aber nicht ganz so wichtig. Ja. Also wenn du ein klassisches Interest-Targeting machst, dann muss das Sujet schon wirklich extrem gut reinknallen. Ja. Das ist bei einer guten Custom Audiences reicht auch ein durchschnittlich gutes Sujet. Natürlich ein sehr gutes ist
immer besser. Sujet, einmal kurz für... Ja, das Bild, okay.
Also quasi der Creative-Bereich, das ist in der Regel Text, Bild, Überschrift, Linktext. Ja, das sind so die großen, wobei der Linktext jetzt weniger interessant ist. Aber so Bild und quasi der verwendete Text im Posting, der Creative-Bereich, der ist bei einem Interest-Targeting sehr entscheidend. Drum, ich bin bei dir, wenn man bei Null beginnt, kann gut funktionieren. Es wird aber niemals sehr gut funktionieren. Ja? Außer du hast vielleicht eine halbnackte Bikini-Schönheit und schaffst das länger als 5-6 Stunden, dieses Sujet online zu halten, bevor es Facebook das sperrt. Ja.
Das funktioniert, ja. Ja, es gab ja Mitte Juni so ein kleines Update bei den Interessen. Hast du das mitbekommen irgendwie?
Ja, mitbekommen. Ich habe es ehrlich gesagt nur gelesen, nachdem die selber meine eigenen Kampagnen in der Regel die Interessen kaum oder nur wenig verwenden, habe ich es persönlich nicht bemerkt. Ich habe es gelesen und das passiert aber immer wieder. Also das war jetzt nicht das erste und wird wahrscheinlich nicht das letzte sein. Ich persönlich habe es jetzt noch nie so irgendwie bemerkt, dass ich jetzt sage, wow, jetzt geht auf einmal eine Kampagne nicht mehr, weil das Interesse ist nicht mehr da. Ist mir jetzt noch nie aufgefallen. Ja. Aber ich lese es halt schon ein bisschen mit und ist auch in der Natur der Sache, weil sich natürlich die Interessen der User auf Facebook natürlich so im Lauf der Zeit natürlich ändern, klarerweise. Ne?
Genau, ja. Wir haben gefühlt das schon ein bisschen stärker gemerkt, weil wir eben auch speziell Kunden in dem Bereich betreuen, die dann noch die ersten Gehversuche machen. Und also es sind natürlich schon sehr, sehr viele Interessen weggekommen und gefühlt sind es eben auch die etwas spezifischen gewesen, die eigentlich auch ganz gut funktioniert haben. Also gefühlt sind die allgemeinen Begriffe, die auch sehr große Reichweiten hatten, die sind da geblieben, aber die sehr speziellen kleinen Interessen, die häufig sehr, sehr gut performt haben, die sind leider im großen Stile jetzt im Juni irgendwie rausgenommen worden. Also so ungefähr, ich habe da Zahlen von Adespresso gehört, ungefähr gehen die davon aus, dass fast 30% aller Interessen tatsächlich im Juni bei Facebook rausgenommen wurden. Ja.
Ja, das ist natürlich schade, weil so Nischeninteressen waren schon immer spannend und werden auch in Zukunft spannend sein. Ja.
Genau.
Ja. Breite generische Begriffe, so wie Wandern oder Wellness, das ist halt schwierig. Ja.
Also. Genau, ja. Genau. Ja, kommen wir zu den Custom Audiences. Wo kann man eine Custom Audience eigentlich erstellen?
Also ich mache sie immer ganz normal über Zielgruppen. Ja.
Ja.
Du kannst es auch aus dem Ad heraus machen, aber grundsätzlich ist die, finde ich, einfachste Variante. Du gehst über das Business Manager Menü in Zielgruppen hinein.
Ja.
Ich habe es gerade bei mir offen.
Ja.
Ich verwende die deutsche Version von Facebook. Dann sagst du, Moment, bei mir ladet er gerade, Zielgruppe erstellen, Custom Audience, und dort kannst du halt schon die vier Grundsachen wählen. Kundendatei, das sind die externen Daten, die wir schon angesprochen haben. Der Webseiten-Traffic ist das klassische Retargeting, wie wir es kennen. Also du bist bei Zalando auf dem grünen Turnschuh und dieser grüne Turnschuh verfolgt dich dann auf Facebook. Ja, wir kennen das und eigentlich nervt es die meisten, weil man da auch die meisten Fehler machen kann. Ja. Viele nehmen dann aus dem Retargeting quasi die Käufe nicht raus. Ja, und jetzt habe ich quasi diesen grünen Turnschuh schon bestellt bei Zalando und ich sehe ihn immer noch 3 Wochen auf Facebook bei jedem Mal, wo ich das öffne. App-Aktivität haben wir schon kurz besprochen und Interaktion haben wir auch kurz besprochen. Das sind quasi Daten, die du von Facebook selbst bekommst. Ja.
Ja.
Und dort ganz einfach, da muss man eigentlich nicht viel können. Auch zum Hochladen einer externen Datei, wenn du eine Textdatei nimmst mit Telefonnummern oder E-Mail-Adressen, mit 2 Klicks ist die hochgeladen. Ja. Dann kann sich ruhig jeder mal drüber trauen.
Ja. Und das ist ja ein Feld, mit dem du sehr viel rumhantierst. Und welche funktionieren da so vielleicht gut? Oder hast du da irgendwie eine Lieblingsart von Custom Audience, mit denen du da eher arbeitest?
Ja, also ich zum Beispiel bin sehr stark, verwenden wir die Most Engaged User der letzten 7 Tage.
Ja.
Also das heißt, alle Leute, die mit einer, geht natürlich erst ab einer gewissen Größe einer Seite. Also mit 1000 Fans und vielleicht 20 Interaktionen in der Woche, dann bringt das natürlich wenig. Aber wir haben doch ein paar Fanseiten im 7-stelligen Bereich und da bist du dann auch 7-stellig bei den Interaktionen in der Woche. Ja, und das ist natürlich dann schon eine feine Datenbasis, die du ja dann, und das wissen die meisten nicht, die kannst du ja dann weiter verfeinern. Ja, du kannst deine Custom Audience als Basis nehmen und kannst jetzt dann zum Beispiel mit einem Klick sagen, aber davon will ich nur die Männer zwischen 30 und 40 Jahre alt. Ja? Und je mehr Schnittmengen du bildest, ja, desto treffender wird das Ergebnis werden. Da muss man ein bisschen verstehen, wie im Ad Manager oder im Power Editor, im AdSet die Verknüpfung dieser ganzen Sachen ist. Du hast nämlich immer oder und nicht. Und diese Verknüpfungen, die muss man verstanden haben. Ja, viele machen zum Beispiel den Fehler, die stellen oben alles Mögliche ein und dann sagen sie ganz unten bei den Verbindungen, aber bitte nur meine Fans. Ja, dann nimmt er quasi alles, was du oben eingestellt hast, aber von denen nur die schon Fans sind bei dir. Ja, nicht oder. Weil viele glauben, naja, und die eigenen Fans, die nehme ich quasi sozusagen immer mit dazu. Naja, so geht das nicht. Ja. Und genau, was auch sehr gut funktioniert, ist das Retargeting auf Webseitenbesucher, speziell wenn du auf thematische Einstellungen gehst. Also wenn du nicht nur sagst, alle Webseitenbesucher, sondern alle Besucher, die Seite zum Beispiel des Produktes XY verwendet haben. Oder der Klassiker Warenkorbabbrecher, ja, die deinen Kaufprozess gestartet haben, aber nicht abgeschlossen haben. Das ist natürlich auf eine Sache, da sucht er nämlich raus, wo er den verlassen hat. Und kleines Beispiel, targetest alle Leute, die bei dem, du hast in der Regel beim Kaufprozess immer eine Seite, wo du deine Kreditkartendaten eingibst, ja, oder sowas. Ja. Und alle Leute, die dort abgebrochen haben, denen kannst du jetzt ganz leicht ein Ad schicken, wo du jetzt nicht erklären musst, wer deine Firma ist, sondern da sagst nur mehr, jetzt auch Lieferung auf Rechnung, ja, oder wir akzeptieren jetzt auch PayPal oder Kauf auch ohne Kreditkarte jetzt möglich, ne? So irgendwas in der Richtung. Ja. Sowas funktioniert sehr, sehr gut. Grundsätzlich das Hochladen von Telefonnummern annähernd 100% Trefferquote. Bei E-Mail-Adressen kommt es ein bisschen darauf an, woher diese E-Mail-Adressen kommen. Wenn es eine seriöse, gute Datenquelle sind, sprechen wir von 70-80%. Wenn es irgendein E-Mail-Gewinnspiel war, das du irgendwann mal gemacht hast vor 5 Jahren, dann ist es im Prinzip bei 15-20% Trefferquote. Bei Facebook ordnet ja diese externen Daten einem Facebook-Profil zu. Das kann auch, wenn du mehr Daten hochlädst, kann das durchaus einmal auch ein paar Stunden dauern. Also da bitte nicht nervös werden, wenn quasi dieses Verfügbarkeitsknopferl immer noch rot bleibt. Das wird das mal hochladen, dann mal 3-4 Stunden warten. Das kann ein paar Stunden durchaus dauern. Ja.
Genau. Und das ist auch immer der klassische Bug, da muss ich einmal kurz unterbrechen. Der klassische Bug ist ja, dass dann, wenn man die hochgeladen hat, dort immer steht, Zielgruppe ist zu klein. Direkt danach und man denkt, man hat einen Fehler gemacht. Nein, Facebook hat da einfach nur eine falsche Warnmeldung. Sie laden es gerade hoch und es wird geupdatet. Irgendwann müsste dann dort eben nicht mehr stehen, dass sie zu klein ist. Aber wenn die nach 48 Stunden immer noch drin steht, ist zu klein, dann ist sie wahrscheinlich wirklich zu klein.
Also ein paar Stunden würde ich auf jeden Fall Zeit geben. Du sagst es ganz richtig, es ist operativ am leichtesten, wenn du es hochlädst und am nächsten Tag fangst du dann an mit dem. Du kannst ja die ganzen Ads und Ads ja schon bauen sozusagen und fertig machen und wenn die Custom Audience bereit ist, dann startest du mit dem ganzen Ding. Auch nicht nervös werden, die Größe variiert, weil die Daten rollieren. Wenn du zum Beispiel jetzt nimmst die Most Engaged User der letzten 7 Tage, dann rolliert das natürlich jeden Tag. Und zwar, das fragen mich nämlich auch viele Kunden, das musst du nicht proaktiv anstoßen. Also du musst nicht irgendwo klicken, aktualisieren oder so, sondern du baust die einmal, kannst die in deinem Ad-Set einstellen und die wird dann jeden Tag automatisch, ohne dass du dich da extra drum kümmern musst, aktualisiert und rolliert. Ja,
das ist eben auch spannend.
Logisch, ne? Also die bleibt nicht in Stein gemeißelt, sondern die variiert nach oben oder nach unten. Also wenn du jetzt die letzten 3 Tage wenig Interaktionen hattest, dann wird die Most Engaged User der letzten 7 Tage zwangsläufig zurückgehen. Ja, und dann hoffentlich irgendwann wieder stehen.
Ja. Und man kann, wie gesagt, dann eben im Targeting jede Custom Audience gegeneinander einschließen oder ausschließen. Also da ist der Kreativität eigentlich ja keine Grenze gesetzt. Man kann eben zum Beispiel die Add-to-Cart-User retargeten, aber alle, die gekauft haben, wiederum davon ausschließen. Also wirklich nur die Leute, Produkte in den Warenkorb gelegt haben, aber keinen Kauf getätigt haben. Ja.
Genau so ist es. Genau. Mit dem Ausschließen würde ich mir für viele Branchen überhaupt überlegen, dass das manchmal recht spannend ist. Kleines Beispiel, wir haben in Österreich ja gerade Wahlkampf. Ne? Im Herbst findet die Nationalratswahl statt und politische Werbung verfolgt einen auf Schritt und Tritt von allen möglichen Parteien, Listen und sonstigen Leuten. Wenn ich jetzt quasi als Werbetreibender würde ich mir schon überlegen, wenn ich jetzt ein Thema XY, klassisches politisches Thema, Familien, ja, Kindergartenplätze ist so ein beliebtes Thema, wo halt jede Partei ihre gewissen Vorstellungen von diesem Thema hat. Ne? Wenn du ein detailliertes politisches Thema bringst, sollte ich mir schon überlegen, dass ich quasi die politischen Mitbewerber ausschließe aus dem Gesamten.
Ja.
Weil das Thema, oder nicht nur politische Gegner, sondern bleib beim Thema Kindergartenplätze. Also meine Kinder sind schon groß. Ja. Für mich ist dieses Thema jetzt für mich als Privaten eigentlich uninteressant. Ne. Ich werde in meinem Leben, ich glaube, wo Volz, keine kleinen Kinder mehr haben. Ja. Also ich bin froh, dass meine schon fast erwachsen sind. Deshalb spricht mich das Thema auch nicht an. Ich würde auch so ein Posting nicht teilen, auch nicht kommentieren, weil es mich persönlich nicht betrifft. Ja. Viele andere Themen muss man auch achten, dass du immer die richtige, darum es gibt auch keine gute Zielgruppe, es gibt nur eine passende Zielgruppe. Ja, je nachdem zur Art des Ads, die kann natürlich sehr, sehr unterschiedlich sein. Ja. Also bei einem politischen Thema wie Kindergartenplätze wirst du mit Familien mit kleinen Kindern wahrscheinlich punkten können, wenn du quasi versprichst, wir wollen dreimal so viele gratis Kindergartenplätze, wird Eltern sicherlich interessieren. Leute, die keine Kinder haben oder nicht mehr haben, werden sagen, ja, nett, aber wer zahlt das? Ne? Ja. Also, und das ist bei Produkten auch nicht anders. Das heißt, das mit diesem Ausschließen ist schon eine spannende Sache. Ja? Sollte man sich durchaus durch den Kopf gehen lassen.
Ja. Ja, und jetzt kann man ja quasi dann aus jeder Custom Audience, die man erstellt hat, ja, Lookalike Audiences erstellen.
Genau.
Ja, was hat es damit auf sich mit den Lookalikes?
Dieses Thema Lookalike ist, so wie du vorher gesagt hast, eine Verbreiterung der Basis. Ja, weil alles, was wir bis jetzt besprochen haben, ist quasi mehr oder weniger bestehende Daten. Ja, ich habe einen Newsletter, ich habe zum Beispiel Rechnungsempfänger von mir, ich habe Leute, die irgendwann mal bei einem Gewinnspiel mitgemacht haben, Leute, die meine Inhalte kommentiert oder interagiert haben oder sich ein Video angeschaut haben. Das heißt, sie sind bestehende Daten. Die kann ich jetzt durch den Algorithmus der Lookalikes verbreitern. Indem ich dem Facebook-Algorithmus sage, pass auf, nimm dir quasi die Quelle, die ich dir zeige und suche mir quasi aus dem gesamten Land, also jetzt Deutschland oder Österreich, Leute, die möglichst gut übereinstimmen mit denen. Und dann kann ich noch netterweise sagen, wie stark sie übereinstimmen sollen. Ja, also das ist diese Prozentangabe. Ein bisschen irreführend, ist nämlich nicht ganz logisch. 1% ist die engste Übereinstimmung und 10% die schwächste. Also das ist eigentlich genau verdreht. Also bei 10% klingt irgendwie mehr, ist aber eigentlich breiter, also schlechter, wenn man so will. Ja. Und egal quasi wie groß die Seed Audience ist, die 10% werden immer auf das Land runtergerechnet. Allerdings quasi dann gematcht mit der Audience, die du ihm hochgeladen hast. Und damit kannst du sozusagen, wenn du jetzt zum Beispiel bestehende Fans, dann sagst du Facebook, hey, such mir aus ganz Deutschland, quasi aus 1% von Deutschland, die Leute, die möglichst eng ähnlich den Leuten sind, die jetzt schon Fan meiner Seite sind. Oder ganz hart ausgedrückt, wenn du das auf 10% gehst, dann reicht wahrscheinlich schon, wenn wir das gleiche Geschlecht haben. Ja, jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Nur, dass man sich
genau. Ne?
Und quasi mit 1%, dann müssten wir beide schon Fan von Real Madrid sein und irgendwie den Cristiano Ronaldo gut finden und diese ganzen Sachen. Ja,
genau.
Ja. Also da die 10% würde ich niemandem empfehlen, habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. 1-2% funktionieren sehr gut.
Ja, ne? Und bei den Lookalike-Audiences kann man dann da irgendwie sehen, worauf Facebook dann diese Lookalikes erstellt hat?
Siehst du nur, wenn du in die Zielgruppen hineingehst, siehst du die Seed-Audience. Das heißt, die Quelle steht schon dabei.
Ja. Genau,
Ich schreibe mir in die Beschreibung, da hast du nämlich du hast den Namen und die Beschreibung. In die Beschreibung schreibe ich mir, weil das sieht eh niemand nach außen, das schreibe ich nur für mich, dass ich mich in 3 Wochen auch noch auskenne. Ja. Schreibe ich halt immer rein, Custom Audience, 1% aller meiner, Most Engaged User zum Beispiel. Ja,
dass ich auch weiß, was das ist. Aber Facebook gibt eben nicht bekannt, haben Sie jetzt die Lookalike gerade aufgrund der Altersstruktur genommen oder aufgrund der Interessen speziell?
Na, das wäre
das ist eben spannend, die Blackbox.
Also für mich wäre die Information sicher sehr wertvoll, das gibt Facebook nicht heraus und ich kenne auch keinen Workaround. Ich glaube nicht, dass es da einen gibt, ehrlich gesagt.
Also ich kenn auch keinen, wollte nur hier nochmal betonen, dass das halt immer irgendwo eine Blackbox ist. Es wird halt ein Algorithmus, der eben sehr powerful einfach ist, von Facebook der läuft los und rechnet halt los, aber was er dann im Endeffekt entscheidet, kann man nicht einsehen und deswegen ist es wie immer in dem ganzen Thema, man muss das Ganze testen, ob es eben funktioniert oder nicht. So gerade die 1%, die 2% oder die 3% Lookalike Audience sind die die in der Regel immer gut performen, aber auch da muss man halt ausprobieren und da kann man, wie gesagt, man kann das so oft, man kann so viel Lookalike-Audience erstellen, wie man möchte und da kann man einfach mal verschiedene ausprobieren, verschiedene Custom-Audiences reinladen und alles mal gegeneinander laufen lassen und wenn man eben gegen testet, Lookalike-Audience von den Fans und Lookalike-Audience von den Website-Klickern, da wird man, glaube ich, relativ schnell Unterschiede sehen und so kann man sich dann schon rantasten, welche Lookalike-Audience funktioniert jetzt für mich in meinem speziellen Case am besten.
Ja. Exakt. Wir kommen etwas später noch kurz auf das Thema Datenschutz. Ja. Da genau. Kommt die Blackbox-Thematik natürlich eher zugute. Ne? Ja. Also ganz ehrlich, jetzt aus Datenschutzgründen will ich das ja gar nicht wissen, weil wir haben ja dann schon eindeutig personenbezogene Daten, aber das besprechen wir eh gleich. Ja.
Genau. Ja, du hast gerade schon das Thema Seed Audience und Seed Audience genannt. Mhm. Also die Seed Audience ist ja quasi die Quelle, aus der Facebook die Lookalike erstellen soll. Und da gibt's, haben wir so ein bisschen schon erfahren, da muss man auch auf ein paar Sachen achten. Hast du da auch Erfahrungen mit? Also mit der Größe der Seed Audience irgendwie schon mal experimentiert?
Ja, also ich lade keine kleiner als 20.000 hoch.
Ja. Ja, okay.
Technisch grundsätzlich kannst du natürlich auch kleinere verwenden. Also ich glaube 20, wenn ich mich recht entsinne, ist irgendwo, oder 50, bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube 20 ist die kleinste Größe, funktioniert aber nicht gut. Ich habe das alles probiert, auch mit Hunderten und Tausenden, also so bei 15, 20.000 fängt das an, langsam Sinn zu machen. Ja, weil man muss sich auch nur mathematisch überlegen, wenn du jetzt, stell dir vor, du lädst 1.000 Personen sozusagen hoch und matcht das dann auf irgendwie 60 Millionen und daraus soll Facebook eine Ähnlichkeit generieren. Das wird halt mathematisch schwierig, oder? Ja. Und das Zweite kann ich auch gleich sagen, wo es nicht funktioniert, sind extrem heterogene Zielgruppen. Ja. Ja, also wenn du jetzt ich überlege gerade, zum Beispiel Leute, die im nächsten Monat Geburtstag haben, ja, das ist halt eine mehr oder weniger willkürliche Einrichtung. Stellen wir uns vor, wir hätten quasi eine Datenbank, theoretisch, wo das drinnen stehen würden, und würden jetzt alle Menschen in Deutschland, die im nächsten Monat Geburtstag haben, hochladen und dann eine Lookalike darauf bilden. Ne? Das ist natürlich Kraut und Rüben. Ja? Wenn ich zum Beispiel jetzt alle Leute, die Cristiano Ronaldo gut finden oder die sich ein Lionel Messi T-Shirt gekauft haben, wenn ich jetzt Fußballtrikots verkaufe, ja, dann ist das zumindest bei diesem Punkt eine sehr homogene Zielgruppe. Wenn sie extrem heterogen ist, wird auch die Lookalike nicht funktionieren. Das hat natürlich mathematische und technische Gründe. Das muss ich ein bisschen berücksichtigen. Ja,
sehr guter Punkt, weil das deckt sich auch mit unseren Erfahrungen nach. Wir gefühlt 15.000 finde ich sehr hoch, aber unserer Erfahrung nach geht es schon deutlich mit kleineren Seed Audiences, aber genau nur unter der Bedingung, dass sie eben irgendwie homogen sind, dass ich weiß, wie meine Zielgruppe zusammengekommen ist, wie die Leute da reingekommen sind und dass ich irgendwo weiß, dass sie eben ein bestimmtes Charakteristika haben und nicht einfach so total allgemein sind, weil genau mit 1.000 Leuten, die ganz allgemein sind, kann man auch nicht viel arbeiten, aber mit 2.000, 3.000 Leuten, die ganz genau meine Zielgruppe sind, die vielleicht auf der dritten Landingpage von mir sich durchgeklickt haben und es da um ein sehr spezielles Thema geht, dann kann das eben, glaube ich, auch schon mit kleineren Custom Audience als Seed Audience funktionieren. Und man kann, glaube ich, ab 100 Personen kann man sogar schon eine Lookalike erstellen.
Okay, genau Zahl weiß ich gar nicht, ja.
Ja, genau, also kannst ab 100 Fans kannst du eine Lookalike-Audience deiner Fans erstellen oder eben ab 100 Leute in irgendeiner Custom-Audience, aber mit 100 Leuten, wie du es gerade schon selber gesagt hast, das ist in der Regel einfach noch viel zu wenig, um da schon gute Ergebnisse, um eben auch für Facebook eine gewisse Datenbasis überhaupt zu haben, um eben aus 100 Leuten direkt 1% von Deutschland zu machen, ja. Genau. Und wie groß sind eigentlich die Lookalikes dann in Österreich immer?
Die sind in der 1%-Variante, jetzt müsste ich lügen, ich glaube 38.000.
Okay. Genau. Weil das ist immer so ein klassischer, so eine klassische Frage, auf die wir immer wieder stoßen. Oder die Leute freuen sich immer total, ich hatte ja hier nur 1.000 Leute und jetzt habe ich eine Lookalike und Facebook erkennt jetzt hier 38.000 oder in Deutschland eben 300.000.
Österreich 2% sind 76.000.
Ja. Genau.
Ja, und irgendwo habe ich aber, glaube ich, auch eine 1% sind 38.600.
Ja,
Ja.
Ja, in Deutschland ist 1% immer 300.000 und es ist halt immer so, egal wie viele Leute ihr in der Seed Audience habt.
Genau, ja, ja, das ist eben, weil der Prozentwert ist unabhängig von der Ursprungsdatenquelle, ja, sondern ist immer aufs Land. Also je nachdem, ob ich jetzt Deutschland, Österreich oder was auch immer. Ja. Aber man hat eben mit knapp 40.000 oder knapp 80.000 jetzt auf Österreich betroffen, das ist schon eine wirklich brauchbare, das ist selbst für ein Link-Ad durchaus eine akzeptable Größe, weil du musst halt ein bisschen aufpassen, ich mache nur größere Budgetkampagnen, da braucht man große Zielgruppen, weil sonst die Frequenz nach oben schnallt. Ne? Also, wenn du einmal im vierstelligen Bereich pro Tag in ein Adset reinhaust, da brauchst du halt auch eine entsprechende Zielgruppe dazu, weil sonst verpulverst du ja in den ersten 2 Stunden hast du quasi alle Leute in der Zielgruppe schon 3-mal erreicht oder so. Ne?
Also, ja, da muss man, es ist eben sehr vom Budget abhängig. Wir haben da in der letzten Folge, sind wir da auch ein bisschen drauf eingegangen. Ja, es hängt eben einfach viel davon ab, wie viel Geld möchte ich pro Tag bei Facebook ausgeben. Und je mehr Geld man als Budget hat, desto größer sollten grundsätzlich auch die Audiences sein. Genau aus dem Punkt, das ist sehr gut.
Ja.
Jetzt kann man ja auch Custom- und Lookalike-Audiences zwischen Ad-Accounts sharen. Ist das richtig?
Richtig.
Spannendes Thema.
Absolut spannendes Thema, weil das kann man natürlich entgeltlich oder unentgeltlich machen, um es höflich auszudrücken.
Ja, also man kann quasi sogar zwischen mit externen Firmen, also wir reden jetzt nicht davon, eine Firma hat ja 2 Ad-Accounts und die teilt seine eine Audience mit dem anderen Ad-Account in der gleichen Firma, sondern es geht über den Business Manager. Mhm. Man muss den Facebook-Account im Business Manager haben und man kann dann jegliche Custom- und Lookalike-Audience mit einer dritten Partei, das kann eine andere Firma sein, teilen.
Genau. Zwei Sachen dazu, warum ich das erstens extrem gut finde und auch Facebook hat nicht alle Sachen gut gelöst, das haben sie wirklich gut gelöst. Andere Sachen, da sind sie durchaus hinten nach, aber da sind sie wirklich lässig. Ich nenne es mal die datengebende Quelle, also quasi der die Lookalike, also die Custom Audiences shared, der hat nämlich die volle Verfügungsgewalt, auch in Zukunft. Wie müsstest du sonst lösen? Ich müsste, wenn du jetzt sagst, hey Tom, gib mir quasi, weil keine Ahnung, alle Leute, die im letzten Jahr mehr als 5.000 Euro Reise gebucht haben, und ich sage, ja, Moment, und schicke dir per E-Mail eine Liste mit E-Mail-Adressen. Ja?
Genau.
Davon, dass ich das gar nicht darf, so fängt schon mal an. Weil Daten weitergeben müsste ich ans Datenschutzregister melden und so weiter und so fort. Zustimmen habe ich auch nicht. Die ganze rechtliche Problematik. Rein operativ wird das dann schon mal schwierig, weil in dem Moment, wie ich dir das per E-Mail geschickt habe, habe ich ja null Kontrolle, was du mit dem machst. Ne?
Ja.
Jetzt stell dir vor, 2 Wochen später endet sozusagen unser Vertrag und du sagst, na, lieber Tom, Pfadfinder Ehrenwort, ich lösche diese Daten. Ne? Ja, dann gibt es den Cousin und der Cousin pulvert nach wie vor auf diese Zielgruppe seine Ads bis auf ewig. Ne? Bei dem Sharen ist das leibend, weil ich share dir quasi diese Custom Audience. Du hast jetzt auch kein legales Problem, weil du hast ja diese Daten, was wir vorher schon besprochen haben, ja nur als Blackbox. Du siehst ja nicht, wer da genau drinnen ist. Ne? Du siehst nicht einmal die genaue Größe, sondern das wird ja von Facebook gerundet. Also du siehst halt in etwa so 41.000 Menschen sind da drin, aber nicht genau wer. Und du kannst sie so lange verwenden, bis ich das proaktiv, das Sharen, unterbinde. Und in dem Moment, wo ich das Sharen auflöse, werden auch laufende Kampagnen gestoppt. Ja?
Ah, okay, das habe ich noch nicht erfahren. Ich kann wirklich
sagen, pass auf, du darfst jetzt für 4 Wochen diese Custom Audience verwenden. Ja, und nach 4 Wochen schalte ich das aus und ab dieser Sekunde, wo ich drauf geklickt habe, kannst du die nicht mehr verwenden. Du kannst die auch nicht duplizieren und nicht kopieren. Ja, ist schon eine feine Sache jetzt als Datengeber.
Und da bekommt man sogar eine Notification dann innerhalb von Facebook, dass der Facebook dir dann sagt, deine Kampagne, die gerade aktiv ist, hat nicht mehr die Audience. Ah, okay.
Das genau so ist es. Ja. Das ist die gleiche Fehlermeldung wie wenn du jetzt Administrator einer Fanpage bist, du baust quasi ein Adset, die Verbindungen Fans der Seite und dann verlierst du die Administratorenrechte, aus welchen Gründen auch immer, dann kannst du die auch nicht mehr adressieren, logisch. Ne? Genau. Ich kann ja nicht die Fans einer fremden Seite, wo ich keine Zugriffsrechte habe, kann ich nicht bei den Verbindungen eingeben, was ja auch durchaus sinnvoll ist. Ja. Also so gesehen ist es auf der datengebenden Seite durchaus spannend. Auf der datennehmenden ist es genauso spannend, weil ich habe relativ wenig rechtliche Probleme. Technisch ist das Ganze in 2 Sekunden erledigt. Ne? Also ich muss nur quasi die Ad-Account-ID wissen tut man nicht, die kopiert man sich raus. Ne? Also auch ich weiß sie nicht auswendig, ich weiß gar nicht, wie viele Werbekonten ich im Business Manager habe. Also die kopiert man sich raus, gibt man der datengebenden Quelle, der gibt diese ID, das ist so eine, ich weiß gar nicht, wie viel die hat, ne? So 16 10, oder so.
15
Stelle. Da gibt die ein und dann funktioniert das. Ja? Und ich habe damit natürlich die Möglichkeit, Zielgruppen, die andere Seiten kreiert haben, auf die ich keinen Zugriff habe, weil sie halt nicht mir gehören, trotzdem für mich zu nutzen. Und das ist durchaus nicht ganz unspannend. Ne?
Ja, genau. Ja. Und das Schöne ist eben auch, oder du hast es vollkommen richtig gesagt, es ist wirklich sehr gut gelöst, weil die datennehmende Quelle hat dann wiederum auch nicht die Rechte, die Custom Audiences weiter zu scheren und auch nicht die Rechte, angenommen es ist eben eine Custom Audience, daraus wiederum selber eine Lookalike zu erstellen. Das geht alles nicht, sondern ich kann wirklich nur diese Audience so nehmen, wie ich sie bekommen habe, solange der Datengeber mir das eben weiter zulässt.
Und dann muss man auch dazu sagen, nur für die Zuhörer, dann kann ich aber jede Art von Ad-Kampagne draufschalten. Also da kann ich dann eine Fan-Generierung, Engagement, Link-Ad-Kampagne, Video-Aufrufe, das ist dann egal. Das ist jedes Ad-Format funktioniert dann für den Zeitraum, wo ich mir das mit dem Datengeber halt ausgemacht habe. Ne?
Ja, genau. Und wo muss man da reingehen, um diese Funktion zu finden? Also es läuft nur über einen Business Manager,
richtig? An der gleichen Stelle, wo ich das mit der Zielgruppe erstellen, dann kommt dann eine Liste von den ganzen Zielgruppen, also sowohl gespeicherte. Gespeicherte Zielgruppen können übrigens nicht geteilt werden, nur so als kleiner Hinweis. Genau. Ist auch nicht notwendig, weil eine gespeicherte Zielgruppe kann sich ja jeder selbst über das Interessentarget machen, also ist auch nicht notwendig. Eine normale Audience klickst du an und da hast du dann so einen Button bei Handlungen. Interessant, relativ gut versteckt. Also
wie immer bei Facebook.
Ne? Würde ich ad hoc jetzt nicht zwingend draufklicken, aber man muss es halt wissen. Und dort ist der Menüpunkt Teilen. Ja?
Genau.
Und wenn du den klickst, dann kommt dann so ein kleines Fenster, ausgewählte Zielgruppe teilen, bla 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 bla, gib den Namen oder die ID eines Werbekontos ein. Ja? Ja. Also mit dem Namen, wenn du mehrere Werbekonten hast, funktioniert das nur peripher gut. Ja? Ich würde eher die ID verwenden.
Ja? Die Ad-ID, genau. Ja. Ja, wir werden euch einen Link dazu mal in die Shownotes packen, weil das ist nämlich genau der Punkt. Wie noch ganz viele andere Funktionen ist das sehr, sehr tief versteckt und es ist nur ein kleines Dropdown-Menü und dann steht da auch nur Teilen hinter dem Link und dass sich dahinter dann zwischen verschiedenen Ad-Accounts bzw. zwischen externen Firmenteilen verbirgt, weiß man per se nicht.
Ja. Und du siehst auch für dich als datengebende Quelle, hast du das wunderschön in der Übersicht der Zielgruppen, ist die ganz rechte Spalte, ist geteilte Inhalte. Das wird bei den meisten Usern, werden da nur Striche sein, also keine. Ja, ansonsten steht nämlich dann geteilt mit einem Werbekonto und dann steht auch noch der Name. Das heißt, für mich als Datengeber habe ich auch mit einem Klick sehr, sehr schnell eine Übersicht, okay, wem habe ich eigentlich jetzt was irgendwie zur Verfügung gestellt. Ne? Und an der gleichen Stelle kann ich quasi die Teilung auch wieder unterbinden und aufheben.
Ja, das ist eine mega spannende Funktion und kann, glaube ich, auch die Performance, eben, wenn ich eine gute Audience bekomme, vielleicht von einem Mitbewerber, mit dem ich aber irgendwie befreundet bin oder der eben in der gleichen Zielgruppe aktiv ist, aber vielleicht lokal auch woanders. Solche Dinge kann man dann sehr gut regeln. Und jetzt hat sich ja um diese Funktion herum auch so ein bisschen so die Möglichkeit des eigentlichen Handels um solche Audiences ergeben, richtig?
Absolut. Du wirst lachen. Es überlegen schon einige Leute, mit denen ich gesprochen habe, ob man nicht so einen Art Marktplatz wie du möchtest, so, es gibt eine Reihe von Leuten, die solche Daten zukaufen wollen und es gibt auch eine Reihe von Leuten, die endlich eine Monetarisierung ihrer Fanpage haben wollen. Weil jetzt, stell dir vor, du hast jetzt so eine Spaßseite, da gibt es ja Tausende, mit Content sehr aufwendig, und viele haben das Problem der Monetarisierung von diesen Seiten. Ja. Ja. Manche lösen das eben so wie die Kollegen, die in Köln dabei waren, da von Visual Statements, ne? die verkaufen halt dann so Bücher und alle möglichen
Merchandise,
das Zeug, ne? Das ist eine super Idee. Andere verkaufen Branded Content Posts. Postings, ja, das ist ja mittlerweile auch, sage ich mal, legalisiert worden, das war früher so eine Grauzone, so quasi, du bezahlst mich, dass ich für dich ein Posting mache, ne? Das war früher so Halbseiden, heute ist das ganz normal, also ich mache ein Branded Content Posting, wo du quasi auch getaggt wirst, damit hast du auch Zugriff auf die Statistiken von diesem einen Posting, ohne dass ich dich zum Admin der Seite machen muss dafür, weil das war ja früher auch die Schwierigkeit, ne? Der Kunde wollte natürlich wissen, okay, wie hoch war die Reichweite, wie hoch waren die Interaktionen, das übliche Zeug halt, ja, ohne Zugriffsrechte auf die Seite, und die möchte ich jetzt einem Dritten ja nur bedingt geben, eigentlich gar nicht geben, war das halt nicht möglich, ja, und das wäre natürlich eine klasse Sache, wenn es so einen Marktplatz gäbe. Ja, Facebook sieht das natürlich nicht ganz so gerne. Ich verhindern können sie es aus meiner Sicht nicht wirklich, ja, weil in dem Moment, wo der Bezahlprozess sozusagen offline funktioniert, ne, geht das nicht, und die Funktion selbst macht ja durchaus Sinn. Ja. Die macht schon allein Sinn, dass ich das zwischen mehreren Ad-Accounts, die alle mir gehören, teile. Also die Funktion ist schon sehr wichtig. Ja, vielleicht wird es so einen Marktplatz einmal geben, ja, weil du am Ende des Tages verdient Facebook ein Vermögen daran. So ist es ja nicht. Ne? Also, weil der so eine Custom Audience quasi, die sozusagen mietet, unter Anführungszeichen, der schaltet natürlich Werbung drauf. Naja, nona nicht, weil ich zahle ja nicht für sowas und verwende es dann nicht. Genau. Das heißt, am Ende des Tages verdient Facebook natürlich an jeder geschalteten Werbung. Und sie wären gut beraten, um quasi, wenn sie das Werbevolumen nach oben drücken wollen, und das werden sie aufgrund ihrer Aktionärstruktur mal ganz sicher machen wollen und müssen. Ja, alles, was diesem Ziel sie näher bringt, werden sie wahrscheinlich nicht allzu viel dagegen haben und machen. So ist es ja auch. Ne?
Ja, das ist ein spannendes Thema, und das hängt natürlich jetzt auch mit unserem Lieblingsthema Datenschutz irgendwo auch zusammen. Du hast es gerade schon so ein bisschen erläutert. Wie sind denn die Regelungen zu dem ganzen Thema Custom Audience, Lookalike Audiences und Datenschutz?
Also die Antwort ist eigentlich eine ganz einfache, auch wenn die Rechtsanwaltskanzleien dann immer seitenlange Blogs über das Thema schreiben. Man kann es in einem Satz zusammen sagen: Wenn du keine schriftliche, temporär und örtlich nicht eingeschränkte, explizite Zustimmung des Users zur Verwendung seiner Daten hast, darfst du sie nicht verwenden. Ja? Damit ist eigentlich alles gesagt. Und die hast du aber nie. Und wir haben sehr viele große Kunden, die wirklich mit sehr hohen Budgets arbeiten, wo natürlich diese Fragen auftauchen. Und ich argumentiere dann eigentlich immer gleich und sage, also es gibt nur zwei Varianten. Entweder ich bleibe rechtskonform, zu 100% rechtskonform, dann darf ich bitte überhaupt keine Third-Party-Tools auf meiner Webseite einbinden. Ja? Ich stelle jetzt einmal die aggressive Frage, hast du von deinem Kunden die schriftliche, uneingeschränkte, zeitlich und örtlich nicht zurückziehbare Zustimmung, dass seine Daten in Google Analytics gespeichert werden? Nein, hast du nicht. Ja. Dieses, was da immer kommt, ja, wir wollten sie informieren, wir speichern Daten, das ist bitte eine Information, aber keine Zustimmung. Ja. Der Begriff Zustimmung impliziert eine Ja-Nein-Frage. Spannend wird das im nächsten Jahr, also das Thema Datenschutzgrundverordnung kommt natürlich für uns alle. Kann ich gleich dazu sagen, das ist zwischen Deutschland und Österreich gleich, nachdem es eine EU-Richtlinie ist, ja, die schon längst quasi in nationale Recht umgesetzt ist, kommt das. Das ist nicht die Frage ob, sondern es ist eigentlich schon da. Wir haben ja im Moment nur eine Übergangsfrist bis zum Mai des nächsten Jahres. Ja, es wird nicht leichter werden für uns alle. Ja. Also da weiß eigentlich niemand, wie das genau gehandhabt wird. Wir hoffen irgendwie alle, dass das noch ein bisschen entschärft wird. Ja. Weil es sind zwei Sachen, die in der Öffentlichkeit so ein bisschen vermischt werden, die eigentlich was ganz anderes sind. Das ist die E-Privacy-Richtlinie und die Datenschutzgrundverordnung, die eigentlich was ganz andere Sachen regeln sollten. Aus meiner Sicht, also die Kritik sei mir gestattet, hat die Politik da komplett daneben gegriffen, weil sie wollten ja eigentlich die Großen bestrafen. Aber genau Facebook, Amazon, Google und so weiter betrifft das gar nicht. Weil Facebook verwendet natürlich keine Third-Party-Tools. Ne? Die haben ihr eigenes Tracking, das mehr oder weniger gut funktioniert. Die brauchen keinen, brauchen würden sie ihn schon, aber sie wollen ihn ja gar nicht verwenden. Nur für jetzt einen normalen Webshop wer auch immer das ist, ja, der wird sich nicht leisten können, eine eigene Tracking- und Messsoftware selbst zu entwickeln. Ich meine, das ist unbezahlbar, vor allem mit der Qualität, wie das jetzt Google Analytics zum Beispiel kann oder Omniture oder wie sie auch immer alle heißen. Also so ein Tool, das kannst du ja mit vertretbaren Mitteln nicht programmieren. Die betrifft uns natürlich sehr voll und ab nächstem Jahr, zumindest so wie es jetzt ausschaut, werden wir jeden einzelnen User sagen müssen, was wir über ihn speichern, wo, das wird schon eine sehr spannende Frage. Ja.
Das wissen wir vielleicht gar nicht genau.
Ja. Wir sogar ganz sicher nicht. Ja. Das weiß sogar Facebook selbst nicht, weil du weißt, wie das technisch funktioniert. Da ist ein Load Balancer, das ist im Prinzip ein Programm, das die Last automatisch verteilt aufgrund von 100 Millionen Einstellungen. Ja. Also wo jetzt physikalisch diese E-Mail-Adresse liegt, kann wir wahrscheinlich nicht einmal Facebook sagen. Du schon gar nicht, jetzt als Werbetreibender. Warum du sie speicherst, na gut, das können wir ihm schon beantworten, weil wir ihn mit zielgerichteter Werbung möglichst lange nerven wollen. Naja, das ist eigentlich alles das, was wir über Jahre in der Konversionsoptimierung optimiert haben, können wir uns jetzt wieder abschminken. Ja, wie lange wir das speichern und dann für jedes einzelne Cookie, das heißt für jedes einzelne Ding, für jeden Pixelcode, den wir auf der Webseite haben, brauchen wir extra Zustimmung. Ne? Na, jetzt installiere mal bei so, ich habe da so eine Chrome-Erweiterung, die heißt GoStory. Da ist halt so, was steht da, dann zeigt halt immer rechts oben, was halt da alles auf einer Webseite ist. Und geh mal auf eine Webseite deines Vertrauens, ja. Und du wirst bei einer schwachen, wirst du 10, 12 Tracking-Codes finden. Ja, bei einer größeren 20, 25, 30 habe ich auch schon gesehen, ja.
Und dann gehst du auf Zalando und bist.
Kein seriösen, geh auf spiegel.de, ich meine, ist jetzt sicher keine unseriöse Seite, ne? Ja, das ist da, die hauen natürlich voll rein dort, ne? Ist eh ganz klar, die müssen auch alles messen, weil Werbekampagnen ohne Tracking ist halt wie Motorradfahren mit dem Helm verkehrt rum aufgesetzt, ne?
Das kann nicht funktionieren, ne? Genau. Also aktuell ist ja immer der Klassiker, wo kein Kläger, da kein Richter. Man muss eben aktuell auch einfach dazu sagen, dass es ja für den Endnutzer aktuell gar nicht die Möglichkeit gibt, wirklich einzusehen, ob ein Werbetreibender eben jetzt, warum die Werbung bei ihm ausgestrahlt wurde. Ist es zum Beispiel eine Custom Audience, die von einem weiteren Ad-Account geshared wurde? Ja. Der User hat ja gar keine Möglichkeit, das einzusehen. Nein. Das ist natürlich ein Unterschied zu der E-Mail, wo der Absender halt oben steht.
Ja. Weil selbst wenn er quasi draufklickt, was eh schon die wenigsten wissen, sage ich einmal, aber trotzdem, warum wird mir das angezeigt? Ne? Da steht aber nicht, dir wird das angezeigt, weil Tom hat Ben die und die Custom Audience geshared. Ja? Na, das steht dort natürlich nicht drinnen. Ja, also das wird schwierig und ich sehe es im Moment relativ entspannt, ja, weil es ist die Probleme, der Ursprung dieser Probleme liegt gar nicht an den Custom Audience, sondern an Facebook, sondern liegt an diesem Thema, ich speichere und verwende Daten ohne explizite Zustimmung. Naja, das tue ich die ganze Zeit. Und ich finde es immer lustig, wenn dann Unternehmen so Google Analytics ohne mit der Wimper zu zucken einbauen, ja, mit genau der gleichen Problematik. Und beim Facebook-Pixel fangen sie zum Herumzicken an. Ja. Durchaus berechtigt, nur da muss ich sagen, dann darf ich gar nichts einbauen. Ja. Ja. Weil ich habe, selbst wenn ich aus meinem CRM-System die Rechnungsempfänger rausziehe, die ja wirklich nicht jetzt irregulär kreiert waren, sondern die ich ja bei mir gespeichert habe, ja bitte die auch nicht verwenden. Ja? Oder hast du eine explizite Zustimmung von jemandem, den du irgendwann eine Rechnung geschickt hast, dass der dir nämlich schriftlich zugesichert hat, ja, du darfst meine E-Mail-Adresse verwenden, um bei Facebook Werbung zu schalten? Das bezweifle ich, ja? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, oder Newsletter-Empfänger, genau das Gleiche. Ja. Da ist dann oft so in den allgemeinen Geschäftsbedingungen irgendeine Klausel, wenn du dich da anmeldest, können wir deine Daten für alles Mögliche verwenden. Rechtlich ist das nur immer keine Zustimmung. Ja. Das ist eine reine Information, das hält sowieso nicht. Ja. Und deshalb, glaube ich, gibt es nur die Entscheidung, das ist eine gar nicht eine juristische, sondern eine kommerzielle Entscheidung, will ich die Vorteile von solchen Technologien nutzen, ja oder nein? Und wenn ich dadurch monetäre Vorteile habe, die einem gewissen juristischen Risiko gegenüberstehen, ist es eine unternehmerische Entscheidung, so wie viele andere auch, ja, machen oder nicht machen. Das muss ich mir als Unternehmer bei allen möglichen Sachen überlegen. Ja. wenn ich 50.000 Euro für eine Werbekampagne ausgebe, habe ich auch in den seltensten Fällen eine Umsatzgarantie, ja, sondern ich habe Prognosen, ich habe Einschätzungen, aber du wirst kaum jemanden finden, der dir einen Umsatz garantieren kann. Ja. Also kaum, wahrscheinlich gar nicht. Wird schwierig werden. Ja. Und genauso ist das bei den Juristen auch. Es wird denen kein Rechtsanwalt wird dir quasi unterschreiben, so und so, kann es keine Probleme geben, weil die Probleme kann es immer geben. Es ist eine unternehmerische Entscheidung, ob ich sage, diese potenziell möglichen Probleme stehen in einer guten oder schlechten Relation zu den potenziell möglichen Umsatzsteigerungen. Und wenn ich das natürlich abschätzen. Ja.
Ja. Also ihr merkt schon, die ursprüngliche Beschreibung von Thomas, ausgebildeter Informatiker, er kann die Ads in der Facebook API direkt einstellen und hat dann aber auch die Skills, um das Ganze juristisch auch auszuklamüsern. Also wirklich Respekt für deine Ausführungen hier. Ich hoffe, wir sehen uns auch demnächst vielleicht wieder auf unserer Konferenz. Ich hoffe, du bist nächstes Jahr auch wieder dabei.
Selbstverständlich, war mein Highlight bis jetzt, 2017 in Köln.
Ja. Vielen Dank. Ja, okay. Ja, abschließend noch so ein paar Fragen. Ja, bei Facebook gibt es ja auch ganz viele Updates. Da passiert ja jede zwei Wochen was Neues. Gibt es ein Update in der letzten Zeit, was dich besonders begeistert hat oder was du besonders stark nutzt?
Da muss ich schon ein bisschen weiter zurückgehen. Eigentlich das, was mir am meisten geholfen hat, war die Custom Audience, der Engaged User. Na, das ist jetzt nicht unbedingt neu, das gibt schon eine Zeit, aber das war wirklich ein Meilenstein. Ja. Genau. Das mussten wir damals, so wie ich es auch auf der Konferenz gezeigt habe, mühsam mit dem User-ID-Scraping, und das war erstens illegal, zweitens extrem kompliziert. Lustig, das, was ich da 2014 war das schon gezeigt habe, hat Facebook dann zwei Jahre später offiziell eingeführt. Ja. Ich weiß nicht, ob sie es wegen mir eingeführt haben, das glaube ich nicht, aber genau das Feature habe ich damals halt vor drei Jahren schon verwendet. Das ist jetzt standardmäßig gekommen und jetzt ist es erstens legal und zweitens sehr, sehr einfach zu generieren. Das war aus meiner Sicht wirklich, das war ein durchschlagender Erfolg. Eigentlich bei allen Kunden, die ich betreut habe und betreue, hat das extrem gut funktioniert und kann ich nur jedem ans Herz legen. Ja.
Und Mac kann ja seit kurzem auch unterscheiden, ne? Also nicht nur engage, sondern eben, haben sie dir eine Message geschrieben oder haben sie eben mit deinen Beiträgen wirklich interagiert, waren sie nur auf der Facebook-Seite, da kann man jetzt auch unterscheiden und das ist ja auch noch relativ neu. Ja.
Sehr spannend ist auch dieses Thema des Video-Engagements, ja, damit kann man halt super so Wellen machen. Das, was die Plakatwerber, von denen, die kennen ja so Wellen, haben wir alle schon mal gesehen, ja, die plakatieren halt großflächig, weißt du, so einen zugemachten Vorhang, drei Wochen lang, und dann lösen sie das auf. Das ist natürlich hanebüchen, weil ich nie weiß, ob der das zweite Plakat sieht, auch das erste gesehen hat und damit den Witz versteht oder nicht. Ja. Aber das ist halt bei Facebook super, weil ich kann genau sagen, Leute, die dieses Video zumindest, keine Ahnung, 10 Sekunden sich angeschaut haben oder bis zu 90% durchgeschaut haben, erst die sehen dann das zweite Video. Also sowas ist schon sehr, sehr brauchbar und ist wirklich ganz, ganz einfach zu machen. Ja. Das Update, was für uns am meisten Stress gesorgt hat, war das Thema des Link-Ads. Ja. Also warum sie das gemacht haben, dass man jetzt quasi nicht mehr so ohne Probleme das Bild austauschen kann, versteht man strategisch, ist aber operativ ein Unsinn. Ja. Weil erstens die wirklichen Fachleute wie wir können es immer noch machen. Ja, wir gehen halt den Umweg über einen Dark Post, ist halt ein Schritt mehr, aber ich kann immer noch das Bild auch ohne OG-Tag immer noch im Nachhinein austauschen. Und für die, sage ich mal, normalen Werbetreibenden, die nicht so tief drinnen sind, für die ist das ein echter blöder Eingriff gewesen, der einen eigentlich nur Probleme bereitet. Ja. Also.
Ja, das ist ja erst vor ein paar Wochen eigentlich gewesen.
Ja, oder? Das ist noch nicht so lange her, war sehr, sehr ärgerlich natürlich, vor allem die nicht so tief drinnen sind, die keinen Workaround gefunden haben oder gewusst haben. Das sind halt die meisten, man darf nicht immer von sich selbst ausgehen, die meisten sind halt die das normal verwenden, die halt dann auch auf diesen Boost-Button draufdrücken und so. Für die war das natürlich sehr, 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 sehr ärgerlich.
Um Gottes Willen!
Ja, ja. Um Gottes Willen! Wir mussten das Wort schon erwähnen, ja.
Okay, ja.
Ja, na gut. Ich bin sicher, dass noch immer mindestens 90% aller Werbetreibenden diesen Boost-Button verwenden. Ganz sicher. Weil ich habe schon genügend Werbekonten auch von großen Agenturen übernommen. Und du siehst das ganz leicht, wenn du in die Kampagnen reinschaust und hast einmal 1700 Kampagnen. Ja?
Genau, Kampagne. Sie heißen alle Kampagne im
Admin. Beitrag Doppelpunkt, ne? Oder so. Und davon, weiß ich, ein paar tausend. Dann brauche ich, ohne dass ich da genau reinschaue, kann ich am ersten Blick sagen, okay, ihr verwendet ihn schon gerne. Ne? Dann kommt immer, nein, nein, wir haben den noch nie, wir wissen, dass der schlecht ist. Und dann sagst du, na gut, also wie, dann schreibt sie mit der Hand, Beitrag, Doppelpunkt, Anführungszeichen, dann den Text. Also ihr macht so schon viel Arbeit, ne?
Ja, da reißt du schon ein super Thema an, da werden wir nämlich in der nächsten Folge noch näher drauf eingehen. Aber jetzt sind wir schon vorweggenommen, don't touch the boost post button.
Genau, ja. Kann ich nur unterstreichen, ja.
Genau. Ja, jetzt noch die letzte Frage. Ja, welches Update würdest du dir in der Zukunft wünschen? Oder was würdest du dir wünschen?
Ganz konkret, was ich sehr ärgerlich finde, warum das nicht geht, dass beim Video-Engagement kann ich auf ein einzelnes Posting zugreifen. Beim normalen Engagement geht das nicht. Es gibt keinen logischen Grund, warum das so ist. Ja? Genau. Das würde ich sehr oft brauchen, dass ich sage, ich möchte alle Leute, die mit diesem einen konkreten Posting interagiert haben. Ja. Ja. Also ich weiß keinen Grund, technisch kann es jetzt keine große Herausforderung sein, warum Facebook nicht schon längst hat. Ich kann mir vorstellen, dass das in naher Zukunft durchaus kommen, weil es ist ja technisch genau das Gleiche, wie das beim Video ja jetzt schon ist. Ja? Genau. Also das wird wahrscheinlich nicht viel anders ausschauen. Aber das wäre schon ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ja. Eines meiner Lieblingskampfthemen sind natürlich dieses Thema Link-Ads aus dem Audience-Netzwerk. Ne? Da reagiert Facebook jetzt langsam. Ich war 2013 auf der F8 in Kalifornien und dort habe ich das angesprochen, da haben sie mich ausgelacht. Na, was bildest du dir ein? Das stimmt ja nicht. Ja. Weil ich ihnen empirisch nachgewiesen habe, dass diese Klicks aus dem Audience-Network halt niemals ankommen. Und zwar wirklich signifikant niemals. Ja. Da haben sie alle gelächelt, jetzt lächeln sie nicht mehr, weil natürlich das nicht nur ich festgestellt habe, sondern viele, viele andere große Agenturen mit hohen Budgets auch. Und jetzt reagiert Facebook natürlich. Also sie haben gesehen, dass dieses Audience-Netzwerk ja vom Prinzip her nicht schlecht ist. Nur in dem Moment, wo ich das Wischen wenn ich das Ad wegwische, das als Clickbait verrechnet wird, das funktioniert halt nicht. Ja.
Genau, da gab es jetzt gerade das Update.
Ja. Das ist jetzt und da wird noch viel gemacht werden. Also wir werden niemals schaffen, dass wir quasi die ausgehenden Klicks von Facebook als eingehende Klicks in Google Analytics 1:1 matchen, weil es gibt ein paar technische Gründe, warum das nicht ganz niemals zusammenpassen kann. Aber ich rede ja nicht um 5% Abweichung, weil da investiere ich nicht eine Sekunde zum Nachrechnen. Aber bei 95% Abweichung fangst du halt langsam nicht nur selbst zum Überlegen, sondern vor allem der Kunde fragt dich halt, was los ist. Ne? Weil der sieht ja bei Facebook ist das zu 100% transparent, der sieht, wir haben 40.000 Klicks generiert und die hat er schlussendlich auch bezahlt. Naja, und in Google Analytics einsteigen können jetzt auch die meisten Kunden und der sieht, dass von den 40.000 irgendwie nur 700 angekommen sind. Dann fragt er natürlich schon, was ist da los? Und wenn du dann irgendwie herumwurstelst und sagst, naja, das ist halt bei Facebook so, das kannst du nicht seriös argumentieren. Ja? Wirklich nicht. So eine hohe Abweichung. Und das hat aber Facebook, glaube ich, jetzt schon erkannt und da wird sicher in den nächsten Wochen und Monaten auch noch einiges kommen in dem Bereich. Ja?
Definitiv. Wir werden auch dieses Update nochmal in die Shownotes packen. Thomas. Ja, okay, hast du noch einen?
Unglaublich. Ja, das Update würde ich mir wünschen, weil damit wird Instagram für mich auch mal interessant. Ja.
Welches Update?
Ein Link-Ad auch auf Instagram. Wir können derzeit Instagram ja nicht wirklich verwenden im Performance-Marketing. Genau. In dem Moment, wo ich Traffic von dort wegbringen will, das funktioniert halt nicht wirklich. Ne?
Ja. Also der Link ist halt sehr, sehr stark versteckt. Also der ist zwar, es gibt halt, ne, man kann ja Anzeigen schalten, aber der ist halt. Also,
wenn ich aufs Bild draufklicke, dass er auf einer Webseite landet. So wie bei Facebook auch.
Ne? Genau, das ist genau so. Das geht halt nicht.
Dass das kommen wird und ab dem Moment wäre ich auch ein Instagram-Fanboy. Bis dahin können wir die Influencer noch gestohlen bleiben.
Ja, alles klar. Bis dahin überlässt du das Feld noch den Influencern und dann.
Ja, die sollen ihre Herzen generieren. Ja. Wir müssen leider Euros generieren.
Ja, alles klar. Cool. Thomas, wo können dich die Leute finden, erreichen?
Ja, am leichtesten facebook.com/thalatom. E-Mail lese ich nicht so gerne, also am besten erreichst du mich mit einer Facebook-Nachricht. Ja. Und ich nehme auch alle Requests aus der Branche eigentlich immer an. Also ich kenne nicht alle meine, ich habe jetzt irgendwie fast 5000 Freunde, die kenne ich nicht alle persönlich. Muss ich auch nicht, aber wenn dein Branchenbezug da ist, akzeptiere ich das in der Regel schon. Ja, und mich einfach anschreiben.
Ja, genau. Und auf Twitter bist du, glaube ich, auch noch relativ aktiv.
Genau, twitter.com, auch /Thalaton. Ja, das ist so meine privaten Passionen. Ja, und natürlich berufsbedingt muss ich mich manchmal ein bisschen zurückhalten, weil ich halt bei vielen aktuellen Themen auch unmittelbar involviert bin und da kann ich halt nicht immer das schreiben, was ich gerne schreiben würde. Ja. Aber so ist das gern.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Wir packen die Kontaktdaten von Thomas in die Shownotes und jetzt gehst du erstmal segeln, habe ich gehört.
Ja, genau. Morgen geht's auf Segelboot
nach. Ja, super. Dann wünsche ich dir viel Spaß und ich hoffe, du kommst bald wieder und beglückst uns dann sehr wahrscheinlich auf der nächsten Konferenz mit einem Vortrag.
Passt gut.
Mal schauen.
Danke, Felix.
Passt cool.
Alles Gute.
Danke dir und ja, bis dahin. Ciao.